Sieblers Denkräume. Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Siebler im Dialog mit Wissenschaft und Forschung.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie hier im Deutschen Museum in Nürnberg, ganz neu, wie wir gehört haben, herzlich begrüßen, hier live mit nun 50 Personen, 50 Menschen, die hier mit uns diskutieren, zuhören, uns die Ehre geben. Und ich hoffe, mit ungefähr 5 Millionen Menschen an den Bildschirmen oder ein paar weniger. Auf alle Fälle ist es schön, dass wir nach der Corona-Pause an diesem Format wieder anknüpfen können, an diesem innovativen Ort, den wir gerade vor einem knappen Monat zusammen mit Markus Söder, unserem bayerischen Ministerpräsidenten, eröffnen konnten. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir dieses Thema künstliche Intelligenz diskutieren können. Ein absolutes Gegenwartthema, das uns an vielerlei Bereichen mit interessiert. Wir haben in der Hightech-Agenda allein hier in Mittelfranken 95 KI-Professuren angesiedelt. Wir bauen dieses Thema massiv aus. In Erlangen, hier in Nürnberg, in Ansbach, in all diesen Bereichen und wollen natürlich die technischen Seiten hier mit durchleuchten. Und wir wollen diese KI eben auch aktiv gestalten und vor allem die Menschen mitnehmen. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Ein Satz, den Sie heute sicherlich noch öfter hören werden, lautet schlicht: Die Technik muss den Menschen dienen, nicht umgekehrt. Die Technik muss das Leben einfacher machen und KI muss mithelfen, dass Leben angenehmer wird und dass wir spannende, schwierige Fragen der Zukunft mit klären können. Am Ende muss aber der Mensch eben im Mittelpunkt stehen, gerade beim Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz, wo nicht jeder vielleicht auch sofort Hurra ruft und sagt, das ist genau meine Technologie. Und jetzt ist uns einfach wichtig, wie sich die Menschen hier gut informieren können und was die Menschen über die Zukunft wissen wollen. Wir haben schon eine ganze Reihe von Veranstaltungen, Formaten mitgehabt. Wir haben Sieblers Denkräume an verschiedenen Orten durchgeführt. Wir haben auch im Zuge unserer Hightech-Agenda verschiedene Veranstaltungen an den Universitäten und Hochschulen gehabt. Eine davon war im Sommer in Erlangen, wo wir uns dem Thema künstliche Intelligenz und Medizin intensiv gekümmert haben. Gerade da wird es relativ schnell deutlich, wie künstliche Intelligenz helfen kann, wenn man eben Krebs in verschiedenen Formaten erkennen kann, die man mit dem menschlichen Auge vielleicht schnell mal übersieht und wo man dann Probleme bekommt. An diesem Wochenende sind unter dem Motto Gescheit schlau in der langen Nacht, der langen Wochenende der Wissenschaften über 30 Veranstaltungen, die zum Thema KI stattfinden. Und heute soll es um das Thema Medien gehen. Ein spannendes Thema, wo wir Fragen gesammelt haben, aus dem Publikum Fragen annehmen können. Natürlich auch aus den Chats, die wir natürlich mitgeschaltet haben, hier auch mit dazukommen können. Und ich freue mich, dass ich dieses Thema nicht allein diskutieren darf oder muss, dass ich zwei sehr kompetente Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei habe. Herrn Professor Kaiser zu meiner Linken, Frau Schirrmacher zu meiner Rechten. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt einsteigen können. Und ich darf Ihnen Frau Schirrmacher kurz vorstellen, die im Bereich Multimedia-Sicherheit und Bildverarbeitung am Lehrstuhl für IT-Sicherheitsinfrastruktur der Friedrich-Alexander-Universität hier in Erlangen-Nürnberg unterwegs ist. Dort forschen Sie unter anderem an der Erkennung von Kennzeichen in qualitativ schlechten Bildern mit Hilfe von neuronalen Netzen. Puh, sage ich da erstmal. Also es ist wirklich mal schon vom Namen her einfach beeindruckend. Und daneben sind Sie auch in einem Sonderforschungsbereich invasives Rechnen mit dabei. Ich habe mit dem normalen Rechnen schon Schwierigkeiten gehabt, geschweige denn invasiv. Ich bin sehr neugierig, was Sie da machen. Denn Sie erforschen hier die Erkennung von Seitenkanälen in parallelen Rechensystemen. Darüber müssen wir reden. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und lieber Herr Kaiser, Sie kenne ich schon etwas länger aus Ihrer medialen Tätigkeit. Sie sind jetzt Professor für praktischen Journalismus hier in der TH in Nürnberg. Digitaler Journalismus, Medieninnovation, Change Management in der Kommunikationsbranche. Also wirklich sehr, sehr spannend, die Bereiche, die wir haben. Und dann die Fragen von automatischer Kommunikation. Ich bin jetzt einfach sehr gespannt, was wir heute lernen können. Und ich merke einfach schon, dass sich die Menschen auch mit den Fragen beschäftigen, wie denn künstliche Intelligenz unser Leben, ihr Leben beeinflusst, wie sich das Leben verändert. Und jetzt würde mich von Ihnen beiden eingangs einfach mal interessieren, was verstehen Sie denn eigentlich unter künstlicher Intelligenz? Was ist damit gemeint? Und kommen Sie nicht mit der Antwort, das Gegenteil von natürlicher Intelligenz. Das höre ich viel zu oft am Stammtisch und in anderen Bereichen. Aber Herr Kaiser, künstliche Intelligenz, what's that?
Also es ist tatsächlich schwierig, manchmal es zu definieren. Das ist immer so eine blöde Antwort, wenn man die gleich gibt. Denn es gibt verschiedene Definitionen dazu zum Thema künstliche Intelligenz. Man spricht differenzierter teilweise auch zwischen starker künstlicher Intelligenz. Da sind wir noch meilenweit davon entfernt. Da spricht man davon, wenn sozusagen die künstliche Intelligenz die Leistung übernimmt, die ein Mensch übernimmt. Schwache künstliche Intelligenz unterstützt jetzt schon bei ganz vielen Leistungen. Das heißt also, wenn der Computer selbstständig Dinge tun kann, wenn er selbstständig Mustererkennung ist, so ein Beispiel, machen kann, also dass er aus gewissen Dingen, Sie hatten es vorhin angesprochen, Krebserkennung, selber Muster aus gewissen Bildern, Diagnostiken erkennen kann, dann spricht man von künstlicher Intelligenz. Aber es ist ein breites Feld. Es ist ja auch kein neues Feld. Es gibt eine Geschichte bis 1955, bis der Begriff schon mal geprägt wurde. Also durchaus ein langes Feld, was immer wieder mal so in Vergessenheit geraten ist. Aber jetzt in einem Zeitalter von vielen Datensätzen, Big Data, ein sehr relevantes, aktuelles Thema wieder, was einen Riesenschub bekommen hat in den vergangenen Jahren.
Das war der praktische Journalist. Was sagt die invasive Rechnerin dazu, Frau Schirmacher?
Also mir geht es da ähnlich. Ich finde es sehr schwierig, einen Begriff zu finden oder das zu definieren. Aber ich sage dann einfach immer, ich versuche einem Computer oder einem Programm beizubringen, aus Daten eine Aufgabe zu lernen. Also ich zum Beispiel bei der Kennzeichenerkennung gebe ich meinem neuronalen Netz einfach ganz viele Kennzeichen und sage, so schaut ein Kennzeichen aus, zum Beispiel AB123 und so schaut AC123 aus. Und indem ich ihm einfach ganz viele Daten gebe, lernt es irgendwann die Aufgabe selber. Und kann dann, wenn ich ihm ein Bild gebe, das er vorher noch nicht gesehen hat, zum Beispiel sagen, auf dem Kennzeichen ist jetzt AD127 zu sehen.
Genau. Also von den Katzenbildern zum Kfz-Kennzeichen.
Genau.
Theoretischer Ansatz, aber Frau Schirmacher, wo finden wir den KI schon im Alltag bei uns? Wo hilft uns das alles schon?
Also ich schätze mal, Sie alle haben ein Smartphone. Da ist es dann zum Beispiel so, wenn ich jetzt mit meinem Smartphone mit Siri rede, dann wird das, was ich gesagt habe, natürlich ausgewertet. Also Siri muss ja irgendwie verstehen, was ich da gesagt habe. Und es muss dann aber auch gleichzeitig eine Antwort finden. Also zu meiner Frage eine Antwort finden und die dann auch wieder sagen. Ein anderes Beispiel, das wahrscheinlich jetzt viele aktuell gemerkt haben, ist Face ID, auch von Apple, wo man dann mit seinem Gesicht einfach sein Handy entsperren kann. Aber was passiert dann, wenn ich eine Maske auf habe? Erkennt mich dann mein Netzwerk noch? Ich selber habe es nicht, weiß es nicht, wie es Ihnen ging, aber ich kann mir vorstellen, dass es doch ein bisschen schwieriger war, dann da das Gesicht zu erkennen. Oder jetzt auch bekannt Schach, also wenn man jetzt gegen den Computer Schach spielt, da wird auch eine Art künstliche Intelligenz dahinter sein, die gegen mich antritt.
Sie stimmen nämlich nachdenklich, mein Handy erkennt mich mit Maske nicht, ich muss noch dann arbeiten. Herr Kaiser, bei Ihrem Fachgebiet in den Medien, wo kommt denn da KI schon zum Einsatz, im Journalismus, bei den Medien?
Also im Journalismus kommt es zum Beispiel bei der Recherche zum Einsatz, wenn man sich anschaut, Redaktion, woher kommen Videos, Videomaterial auf YouTube, wenn man das einsetzt dann bei der Tagesschau oder in anderen Nachrichtensendungen, dann kann man relativ gut prüfen, anhand auch wieder der Kfz-Kennzeichen zum Beispiel, kann das wirklich aus Afghanistan sein, kann die Sonneneinstrahlung passen, also ist das wirklich ein authentisches Video. Bei Bildern kann es natürlich auch wichtig sein, wir erinnern uns alle an einen schlimmen Tag der Münchner Geschichte, ans Attentat beim OEZ, wo erstmal falsche Bilder auf YouTube wieder hochgeladen wurden aus dem astralischen Einkaufszentrum, und da kann man natürlich dann auch durch Mustererkennung sehen, ist das authentisch, passt das oder nicht. Also auch da vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Man muss sagen, natürlich wird es noch nicht so stark eingesetzt, wie man es erhofft künftig mal. Also wir forschen ja genau dran, deshalb sind wir auch so froh über die vielen neuen Forschungsprofessuren, die es gibt. Ein Part, wo wir gerade ganz aktuell dran sind an der Technischen Hochschule Nürnberg mit drei Kollegen, ist das Thema auch Emotional AI, emotionale künstliche Intelligenz. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, ob sie jetzt traurig sind, wütend oder vielleicht Angst haben, und daraus dann sozusagen was ableiten zu können. Wir setzen es in Kontext von Automobilen, haben auch hier jetzt gerade in den Räumlichkeiten im Josephs so ein Testlabor, um daraus dann auch beim selbstfahrenden Auto später oder jetzt auch schon so als Fahrerassistenzsystem erkennen zu können, oh hoppla, Sie sind ermüdet, Sie sind vielleicht ein bisschen zu wütend, fahren zu aggressiv, also um daraus dann so Schlussfolgerungen ziehen zu können.
Also Plausibilitätsprüfungen in ganz vielen Bereichen, das ist sehr spannend. Das Thema KI löst ja nicht bei jedem sofort Begeisterung aus. Es gibt viele Menschen, die skeptisch sind. Aus ethischen Fragen, wie ist das Verhältnis zwischen Computer, Robotik, künstliche Intelligenz und dem Menschen? Und letztlich kommt dann die Frage irgendwann einmal, kann denn KI auch Menschen ersetzen, zum Beispiel im Journalismus?
Also ganz ersetzen glaube ich nicht. Momentan kann man sich das Thema nennt sich Roboterjournalismus. Das heißt also, man hat viele Datensätze, man braucht auch strukturierte Datensätze. Das hat man im Sportbereich, das hat man bei Wetter, bei Börsenberichten und kann dann automatisch generierte Texte sich zum Beispiel erzeugen lassen. Da gibt es eigentlich drei Phasen. In der Phase, sagen wir mal, dass man so eine Art vorgeschriebenen Bericht hat. Heute hat ja der 1. FC Nürnberg glücklicherweise 4:0 gewonnen. Und dann
kriegt guter man Tag für Ministerpräsidenten heute, die Stimmung ist gerettet.
Auch für mich. Da kriegt man dann schon mal so einen schönen vorgeschriebenen Text und kann aber dann trotzdem noch mal einen Einstieg machen, einen individuellen oder kommentierende Elemente dazu packen. Das ist so die eine Möglichkeit. Also es ist einfach nur so eine Assistenz davon. Eine zweite Möglichkeit ist, der Text wird völlig komplett geschrieben, aber es kann noch mal so nach dem Vier-Augen-Prinzip Mensch sogar draufschauen und Fehler entdecken. Und die andere Möglichkeit ist, man kann sowas komplett automatisch auch publizieren. Nur da gibt es natürlich immer wieder die Problematik, dass ein Fehler das erste Mal irgendwann entstehen wird. Da gab es mal die Problematik Greuther Fürth gegen Aue. Künstliche Intelligenz, Roboterjournalismus hat von einem 0:0 torlosen Remis berichtet und das Spiel wurde nie angepfiffen, weil es einfach schlechtes Wetter gab. Aber so einen Fehler wird es nur einmal geben und dann baut man das natürlich in die Systeme ein. Also insofern nicht ersetzen, sondern ist es eine tolle Ergänzung, glaube ich. Ja, ein schönes Hilfsinstrument, es kommt ja immer darauf an, wie man mit einer Technologie umgeht. Die ist ja nicht per se böse oder gut, sondern es kommt immer auf den Einsatz an.
Frau Schirmacher, das Verhältnis künstliche Intelligenz zum Menschen, wie sehen Sie das aus Ihrer Perspektive?
Ich sehe das auch ähnlich. Ich denke, das wird eine Ergänzung sein, die den Menschen zum Beispiel bei Routineaufgaben unterstützt. Aber auch jetzt im Bereich Kennzeichenerkennung, wo der Mensch an seine Grenzen stößt. Das heißt, das Kennzeichen ist mit dem bloßen Auge gar nicht mehr zu sehen. Der Ermittler könnte an dem Punkt nicht mehr weitermachen. Und wenn er jetzt aber eine Unterstützung hat in Form von KI, dann kann die vielleicht noch Muster erkennen, die er jetzt nicht selber erkannt hat. Und wir hätten dann auch mehr Chancen, Kennzeichen, die jetzt zum Beispiel bei der Strafverfolgung auftauchen, dann doch noch rauszubekommen. Das ist natürlich auch immer, muss man auch immer vorsichtig sein, wie man die KI einsetzt. Die darf natürlich jetzt auch, wenn da Fehler auftreten, muss man sich überlegen, wie man damit klarkommt, wie zuverlässig man die KI gestaltet. Das sind aber alles so Fragestellungen, die, denke ich, noch geklärt werden müssen.
Also mit dem Erarbeiten von Beispielen, Fragestellungen, auch Rechtsfragen, die damit natürlich...
Genau.
Intensiv verbunden sind, auch daran arbeiten wir. Herr Kaiser hat das Stichwort der Forschungsprofessur mitgenannt. Ein spannendes Themenfeld, weil wir gerade eben dafür diese in Bayern 100 zusätzlichen KI-Professuren eben einsetzen, um eben neue Gebiete zu erforschen. Hier in Erlangen, in Nürnberg, aber auch in Passau mit den Juristen gibt es ganz interessante Akzente. Jetzt haben wir ja oft mal, Sie haben es angedeutet, auch schon von Chatbots erstellte Fragen und Antworten. Auch im Facebook sieht man das immer wieder mal, dann gerade wenn es um politische Propaganda geht und so. Oftmals kommen ja auch sehr unpassende Antworten daraus, wo man schon merkt, irgendjemand ist da vielleicht nicht so ganz gut, kann die grundlegende Grammatik nicht ganz so toll oder was auch immer. Aber warum ist denn das so, dass es so noch nicht so funktioniert? Gibt es schon Chatbots, die man als solche nicht mehr erkennt oder wie läuft das Ganze? Welche Erfahrungen haben Sie denn da?
Also es ist natürlich generell immer so ein bisschen so ein Hochrüsten von beiden Seiten. Also diejenigen, die beispielsweise Deepfakes, das heißt also, wenn sie jetzt in ihr Originalbild kann man andere Worte reinlegen und ihre Stimme geht auch dementsprechend zu den anderen Worten. Sowas zu erkennen ist durchaus möglich wiederum durch eine KI, wenn ich die damit trainiere. Aber natürlich wird auf der anderen Seite auch wieder hochgerüstet, um Stichwort jetzt Fake News auch wieder einen Schritt weiter zu gehen. Also das ist so ein gegenseitiges Hochrüsten auch in irgendeiner Form, wo wir jetzt, glaube ich, noch nicht so weit sind, dass man den Inhalt, den Sinn eines Textes zum Beispiel auf Facebook oder anderen sozialen Netzwerken versteht. Da wird dran gearbeitet, auch am Sinn zu verstehen. Momentan ist es sehr stark Keyword-basiert, also die Schlüsselbegriffe, die man sich anschaut und was steckt da dahinter. Aber man kann Ironie noch nicht richtig erkennen, man kann oft doppelte Verneinung noch nicht rausfiltern, ist aber insgesamt insgesamt ein ganz, ganz wichtiger Part, trotzdem auch schon im Medienbereich, um tatsächlich Hate Speech, Hasskommentare auszufiltern, automatisiert auszufiltern. Bei YouTube ist es zum Beispiel so, dass ein Großteil der YouTube-Videos, die aus rechtlichen Gründen gesperrt werden müssen, tatsächlich inzwischen über eine KI gesperrt werden und nicht von jemandem, der dort sitzt und sagt, jetzt sperre ich mal das eine Video oder das andere nicht. Da geht es auch ganz viel um das Thema Urheberrechtsverletzungen, also dass beispielsweise gerade im Musikbereich Musik unterlegt wird.
Also Massenarbeiten, vielleicht auch Dinge, die wenig reizvoll für Menschen sind, die langweilig sind, genau da kann man mit aushelfen. Ich war vor 2 Jahren mit einer akademischen Delegation in Atlanta und habe dort mit den Vertretern der Universität gesprochen. Die hatten zur Studierendenberatung Chatbots eingesetzt. Die müssen so gut gewesen sein. Der Chatbot hatte einen Frauennamen. Ein Studierender wollte sich am Ende des Semesters mit der jungen Dame verabreden. Es ist nichts daraus geworden. Also es scheint schon relativ gut zu sein an vielen Stellen. Herr Kaiser, Sie haben uns, glaube ich, ein paar Beispiele mitgebracht, wie wir vielleicht auch sehen können und auf was wir achten sollten.
Ich habe tatsächlich mal Beispiele dabei. Ich muss sagen, dass die Idee ist jetzt nicht neu von mir. Die Ludwig-Maximilians-Universität in München, die Kommunikationswissenschaften, hatten dazu tatsächlich schon mal eine Studie gemacht, ob man erkennt, ob ein Text automatisch generiert ist. Roboter ist immer so der falsche Begriff, aber von der Software erzeugt, oder ob er von Menschen geschrieben wurde. Und ich habe jetzt mal 4 Texte dabei. Immer 2 gehen über das gleiche Thema. Und ich würde Sie jetzt im Publikum mal bitten, immer danach die Hand zu heben, ob es ein Roboterjournalismus-Text ist oder einer, hinter dem noch ein Journalist steckt. Ich fange jetzt mal an. Ich habe es vor dem heutigen 4:0 vorbereitet. Deshalb haben wir noch ein älteres Spiel, Dynamo Dresden, 1. FC Nürnberg, 0:1. Also ich zitiere jetzt sozusagen. Es blieb also bei der knappen 1:0 Führung. Es blieb vor allem Schindler im Spiel, was nicht unerheblich dafür war, dass es auch nach 90 Minuten und 240 Sekunden Nachspielzeit immer noch 1:0 für den 1. FC Nürnberg stand. Es war der 10. Zweitliga-Auftritt der Saison, es war der 1. Erfolg in einem fremden Stadion und es war das 10. Spiel ohne Niederlage. So, jetzt würde ich noch meinen 2. Text vorlesen zu exakt demselben Spiel und die Bitte danach eben per Handzeichen abzustimmen, was war denn der Roboterjournalismus-Text und was ist der Originaltext aus den Nürnberger Nachrichten. Der 2. Text, Sie dürfen gerne auch mitmachen, Herr Siebler.
Ich bin jetzt erst auf den Text gespannt.
Dynamo Dresden, 1. FC Nürnberg 0:1. Der 1. FC Nürnberg bleibt auch im 10. Saisonspiel ungeschlagen. Bei Dynamo Dresden gewannen die Franken mit 1:0, Klammer auf 1:0. Also für den Halbzeitstand. Tom Kraus schoss den Club vor 16.000 Zuschauern in der 21. Minute zum Sieg. Damit hat Nürnberg nur einen Zähler Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. So, jetzt bitte ich mal um Handzeichen. Wer glaubt, der 1. Text ist von einem Roboter geschrieben? So, und jetzt die Frage, der 2. Text von einem Roboter geschrieben? Also die eindeutige Mehrheit war beim 1. Text für den Roboter. Da muss man sagen, hervorragend gemacht, allerdings von Kollegen der Nürnberger Nachrichten. Ups. Denn ähnlich wie in der Studie tatsächlich der LMU, genau umgekehrt. Also der 2. Text war Roboterjournalismus-Text, der 1. Text vom Menschen, vom Journalisten der Nürnberger Nachrichten geschrieben. Jetzt habe ich noch ein 2. Beispiel dabei, da geht es um den DAX. Wieder genau dasselbe Prinzip, die Überschrift DAX. Die Siemens-Aktie ist der Gewinner des Tages. Mit einem Plus von 3,05% auf 141,06 Euro ist die Aktie von Siemens der Gewinner des Tages im deutschen Aktienindex. An einem freundlichen Tag ist der DAX um 1,54% auf 34.908,33 Punkte gestiegen. Unter Druck geraten sind allerdings die Energieaktien. E.ON und RWE schlossen mit einem Minus. HelloFresh machte mit einem Plus von 2,42% seine Verluste der Vortage wieder etwas wett. Das war der 1. Text. Und der 2. Text. Fest. Entspannung bei Renditen treibt. Kräftig nach oben ist es am Donnerstag mit deutschen Aktien gegangen. Der DAX stieg um 1,4% auf 15.463 Punkte. Sinkende Renditen und starke US-Vorgaben trieben, denn dort überboten die Quartalszahlen von allen 5 Großbanken ihre Schätzungen. Jetzt machen wir wieder die Frage, wer ist für einen Roboterjournalismus-Text beim 1. Beispiel? Und beim 2.? Also in dem Fall war tatsächlich der 1. ein roboterjournalistischer Text. Aber man sieht dadurch, glaube ich, ganz gut, Sie waren richtig, Herr Siebler.
Ich glaube, es war ein bisschen eine Glatteisfrage, wenn ich ganz ehrlich bin.
Das ist eine Glatteisfrage und zeigt im Endeffekt, dass man es hier, wenn es stark auf Daten basiert, kaum mehr auseinanderhalten kann. Was anderes ist es natürlich, wo es erste Versuche gibt, auch über eine KI Romane schreiben zu lassen. Da wird man es schon noch sehr, sehr schnell erkennen, dass vielleicht der Stil des Ganzen gleich bleibt, aber dass die Handlung dann vielleicht doch Blödsinn ist und man lieber eine Joanne K. Rowling an den Harry Potter ranlässt, als irgendwie eine KI.
Das ist ein guter Übergang zum Thema Fake News. Wir haben ja schon kurz darüber gesprochen. Jetzt stellt man bei diesen Fragestellungen ganz oft fest, dass hier jetzt dann Falschinformationen oftmals schneller gehen, als das mit den späteren Richtigstellungen dann ist. So das Gefühl, dass es im richtigen Leben, wenn es im mündlichen Bereich ist, auch so geht, je größer der Unsinn ist, je spektakulärer die scheinbare Nachricht ist, umso schneller geht es natürlich mit durch. Aber Frau Schirmacher, aus Ihrer Erfahrung, warum ist es denn so? Und wir haben eine erste Frage jetzt auch aus dem Netz mit dabei. Kann man denn was sagen, wie hoch der Anteil von Fake News im Netz insgesamt ist? Gibt es dazu statistisches Material? Oder?
Also ich denke, da ist der Herr Kaiser wahrscheinlich der bessere Ansprechpartner. Ich kenne mich selber jetzt in dem Bereich nicht aus. Könnte mir aber vorstellen, dass der schon einigermaßen hoch ist und nicht zu unterschätzen ist. Und jetzt gerade, wenn man auf YouTube schaut, wie schnell da Videos hochgeladen werden, wie einfach das geht, wie einfach man auch an Tools kommt, die Bilder bearbeiten, ist es natürlich auch einfach. Und der Zuschauer hinterfragt ja auch erstmal nicht, ist es denn überhaupt, was ist denn da zu sehen, sondern das bauscht sich so ein bisschen auf und das dann im Nachhinein nochmal zu erkennen, was jetzt richtig und was falsch ist und was bearbeitet wurde und was nicht, ist natürlich dann schwierig. Vor allem, wenn man auch nicht geschult ist, auf solche Fake News zu reagieren oder die zu erkennen. Also auf was muss ich überhaupt achten als Bürger, wenn ich jetzt Nachrichten sehe? Was sind denn Hinweise darüber, dafür, dass es Fake News sind? Muss ich vielleicht noch andere Quellen untersuchen? Muss ich vielleicht auf Zeitungen zurückgreifen? Und genau, das sind so meine Einschätzungen zu dem Thema.
Herr Kaiser, gibt es dafür schon Zahlen, wie Fake News verseucht das Netz ist?
Naja, ich glaube, man muss verschiedene Sachen da auseinanderhalten. Also das eine ist erstmal, eine Fake News hat ja mal gar nichts mit einer KI oder so erstmal zu tun. Das heißt, das kann ja jemand, einfach ein ganz normaler Facebook-User oder auf welchem Netzwerk man sich auch immer bewegt, kann ja einfach mal eine Falschmeldung verbreiten. Die Frage ist ja dann eher, wie stark ist die Wahrnehmung dann von Fake News sozusagen? Also wie stark verbreitet sich die Fake News im Netz? Und da ist es tatsächlich so, dass der Algorithmus beispielsweise bei Facebook das sehr stark treibt, dass Falschmeldungen eher verbreitet werden als die korrekten Meldungen. Das liegt aber jetzt erstmal nicht mal an dem bösen Algorithmus, sondern es liegt daran, dass man, wenn eine Fake News erscheint, man eher so ein bisschen, also wenn jetzt eine langweilige Meldung kommt, das Deutsche Museum langweilige Meldung, um Gottes Willen, Mario und Greta wird mich jetzt killen.
Ja, machen Sie mal weiter.
Wenn eine Meldung kommt, das Deutsche Museum hat eröffnet, dann wird es weniger stark vom Algorithmus gepusht, weil man es weniger, man liked es natürlich, aber man schreibt vielleicht nochmal einen Kommentar, hey toll. Aber wenn jetzt eine Fake News käme, das Deutsche Museum hat ein Exponat, funktioniert nicht und es ist eine Fake News, dann wird man eher vielleicht nochmal dazu schreiben, irgendwas anderes Kritisches mit rein. Man wird sich daran reiben, man wird es mehr wahrnehmen und dann kommentiert man es mehr oder macht mehr wütende Smileys bei Facebook. Natürlich ein anderes Museum jetzt, also jetzt bin ich völlig am Glatteis mit dem Deutschen Museum. Man wird mehr kommentieren, man wird es mehr teilen. Also der Algorithmus wird dadurch die Fake News immer mehr verbreiten, immer stärker verbreiten und dadurch ist die Wahrnehmung größer der Fake News. Vieles kann man natürlich auch inzwischen sehr automatisiert rausfiltern, aber gerade wenn eine neue Fake News kommt und wenn man dann die Richtigstellung postet, dann wird man halt diese große Reichweite genau dadurch einfach nicht kriegen, weil der Algorithmus dann auf diese Mechanismen, wie stark wird, sind Interaktionen dabei reagiert. Also das ist so der Unterschied, glaube ich, warum Fake News dann durchaus problematisch sein können. Und da kommen natürlich auch nochmal ganz klassische kommunikationswissenschaftliche Dinge mit rein, dass ja immer, wenn man jetzt sagen würde, ein Minister eines Bundeslandes hat eine Finanzaffäre und das wird wieder richtig gestellt, es bleibt ja trotzdem auch immer bei einer Richtigstellung was mit hängen. Also insofern durchaus ein ganz, ganz großes, auch problematisches Thema natürlich, Fake News, nach wie vor.
Also Sie müssten emotionalisieren. Das ist so die Quintessenz des Ganzen. diesen Trend umkehren, KI einzusetzen. Kann man das überhaupt aus Ihrer Sicht oder wird diese KI einfach einen Siegeszug machen, weil sie so viele praktische Vorteile hat?
Es ist schwierig. Ich glaube, diese Fake News haben so eine Geschwindigkeit auch aufgenommen und so eine Komplexität, dass ich nicht weiß, man wird dann wieder eine KI entwickeln, die was erkennt. Es wird aber wieder neue Arten von Fake News zu generieren geben, die dann wieder die KI austricksen. Also es wird immer ein Hin und Her sein. Dem muss man sich vielleicht auch ein bisschen abfinden. Aber genau, ich denke, es wird wichtig sein, KI zu haben. Es ist auch wichtig, die Leute zu schulen. Also wie gehe ich mit den Medien um und wie kann ich jetzt erkennen, ob das Bild vielleicht nicht so richtig ist.
Und wo dann erkennt man es im KI-Text? Ist die Frage aus dem Chat jetzt gerade. Wie kann man das jetzt hier machen? Wir haben jetzt gerade ziemlich getäuscht. Also ehrlich gesagt, als Germanist und als Deutschlehrer, gerade die Wiederholungsfehler und all diese Dinge ist eigentlich schon etwas Dinge, die ich beim Journalisten schon erwarte, die sollten nicht vorkommen. Das ist bemerkenswert. Woran erkenne ich beim Text? Sie haben es bei den Bildern schon gesprochen, dass der Sonnenwinkel in Afghanistan ein anderes als sonst irgendwo bei den Texten.
Bei den Texten ist es teilweise schwierig, teilweise kann man es natürlich vielleicht eher noch daran erkennen, dass gerade eben der Wiederholungsfehler ist im Journalismus immer ganz schwierig, weil eigentlich wiederholt man, also da schimpfen wir auch immer im Journalismus die Deutschlehrer, weil lieber gerade im Radiobereich sagt man, wiederholt lieber die Wörter öfter, weil das hängen bleibt, ein flüchtiges Medium. Also da tun wir uns immer schwer mit den Deutschlehrern, die unseren Journalismusstudierenden in dem Fall journalistisch schwierige Dinge beibringen. Aber tatsächlich kann es genau daran liegen, dass man sagt, man erkennt, dass bewusste Abwechslungen nicht mit drin sind, die halt vorher der Algorithmus eingebaut hat. Also das könnte so ein Punkt sein. Es kann natürlich sein, dass gewisse, ich meine, jetzt reden wir ja nicht über Fake News, ne, bei vom Roboter geschriebenen Texten, das ist ja durchaus eine automatisierte Hilfe, aber da kann man natürlich dann nochmal erkennen, gibt es gewisse Wiederholungen, gibt es gewisse Muster, in denen das immer wieder gleich läuft. Und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, Wertungen momentan. Also das war ein bisschen versteckt jetzt in den beiden Texten drin, aber es war immer mal so eine kleine Wertung mit drin, welcher Spieler gut war und so. Und das müsste man natürlich dann auch erstmal in dem System beibringen. Ab wann ist denn ein Spieler gut? Nicht unbedingt, wenn er alle Tore schießt, sondern auch, wenn er den Assist macht, wenn er eine tolle Flanke macht. Und daran erkennt man es noch ein bisschen so an der Wertung, aber letztlich nur, wer ein Tor geschossen hat oder wer nicht. Das kann die KI tatsächlich genauso gut.
Als gelernter Bildungspolitiker will ich das nämlich auch aufgreifen, Frau Schirmacher, was Sie gesagt haben. Im Endeffekt geht es ja auch darum, dass wir hier eine Bildungsaufgabe abbauen oder aufbauen, dass wir die Menschen befähigen, mit diesen Dingen umzugehen, Positionen sich auch differenzieren, auseinanderzusetzen, sich nicht in der einen Blase zu bewegen, wenn ich es richtig verstanden habe. Kriegen wir denn die Menschen aus ihrer Erfahrung so weit, das auch wirklich zu tun, sich darauf einzulassen? Als Geschichtelehrer sage ich immer, cui bono, prüfe mehrere Quellen, schau nach, wer Vorteile hat, warum es da macht dann. Aber warum ist es so schwer?
Also was Sie jetzt gerade auch gemerkt haben, als Herr Kaiser geredet hat, dass es sehr aufwendig ist. Also ich muss mir jetzt überlegen, wie ist dieser Text geschrieben? Gibt es Wortwiederholungen? Ich muss auf verschiedene Aspekte achten. Und das, wenn ich kurz nicht viel Zeit habe und kurz die Nachrichten aufschlage, dann mache ich mir nicht eine halbe Stunde lang Gedanken, ob dieser Text jetzt online, ob der jetzt von der KI geschrieben ist, ob der richtig oder falsch ist. Aber trotzdem genau dieses mehrere Quellen prüfen. Wenn jetzt ein YouTuber was sagt, vielleicht nochmal schauen, ob das auch in mehreren Zeitungen zu sehen ist oder ob auch andere Menschen das genauso berichten, ob es vielleicht auch Gegenberichte gibt. Aber es ist immer mit Aufwand verbunden. Und ich muss auch schauen, welchen Quellen kann ich trauen, welchen Quellen kann ich weniger trauen und da einfach geschult zu sein und zu schauen, ich sollte jetzt vielleicht nicht jedem Trend-Tweet gleich Glauben schenken, dass es auch so stimmt, was da steht auf Twitter oder Instagram oder wo auch immer.
Herr Kaiser, ich darf den Ball nochmal rüberspielen. Jetzt hatten wir die Corona-Pandemie, wir haben sie immer noch. Ich hätte schon gerne in der Vergangenheit gesprochen. Da hat es ja auch eine große Rolle gespielt, dass viele Dinge im Netz eben sich auch beschleunigt haben. Haben Sie denn Daten, Erkenntnisse, welche Rolle Bots und Fakes dann auch bei der Corona-Pandemie gespielt hatten?
Eine ganz, ganz massive natürlich. Und auch da wieder genau derselbe Effekt, dass natürlich die Falschmeldung Corona macht, oh Gott, was hat Corona alles oder die Corona-Impfung vor allem dann natürlich alles angerichtet. Ganz, ganz massiv natürlich. Was man da dazu sagen muss, unabhängig jetzt von Corona, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, dass tatsächlich dann immer in diesen, man spricht dann so von Filterblasen, also wenn man sich in einer gewissen Blase dann oft bewegt, dass es da tatsächlich dann eher an gewissen Rändern oder in diesen Gruppen vor allem sich verbreitet hat. Das heißt also, es war nicht mal zwingend so, dass es irgendwie jeden Bürger total erwischt hat, nur mit Fake News. Also das war eher tatsächlich eine Sache von eher bestimmten politischen Rändern auch, wobei man aber dazu sagen muss, dass gerade, da gab es vor kurzem einen Versuch bei TikTok, dass, also ein chinesisches Netzwerk, das vor allem die Jüngeren, da sagen immer meine Studierenden, die Erstsemester, das nutzt mein kleiner Bruder oder meine kleine Schwester, dass da ja sehr schnell man auf Fake News sogar schon stößt. Also wenn man da eine halbe Stunde sich frisch mit einem Account anmeldet, stößt man schon auf Fake News. Da gab es jetzt erst in den vergangenen Wochen den Versuch, dass man es auch mal in verschiedenen Ländern gemacht hat, sich anzustoßen. Das heißt also im Endeffekt, das Thema Fake News, was Corona betrifft, ein ganz, ganz großes Thema. Also gerade beim Thema Impfung natürlich auch ein sehr problematisches Thema. Und natürlich liegt es jetzt auch noch ein bisschen dran, dass wir natürlich durch den Lockdown ja auch eine gewisse Zeit sehr viel im Netz verbracht haben. Also wir hatten ja kaum andere Informationsquellen, andere Korrektive, waren ja auch nicht auf Veranstaltungen, Diskussionsrunden und Co. Und das hat natürlich noch mal mehr Bedeutung dann dem Digitalen gegeben in der Zeit.
Also das Schirmmacher, was Sie gesagt hatten, sich dann immer auch bestätigende Meinungen zu finden, das glaube ich, unterstützen wir diese Algorithmen bei all diesen Kommunikationsplattformen. Gleich zu gleich gesellt sich gern, hat der Volksmund früher dazu gesagt, das verstärkt sich.
Ja, also ja, genau, also wenn ich jetzt nach einem bestimmten Thema auf YouTube suche, werde ich auch das zweite oder dritte YouTube-Video, das mir vorgeschlagen wird in meinem Autoplay, wird zu dem gleichen oder zu einem ähnlichen Thema sein und dann komme ich da in eine Richtung, aus der ich sehr schwer wieder rauskomme. Also ich muss aktiv mir Gegenmeinungen suchen, ich muss aktiv überlegen, was könnte denn jetzt dagegen sprechen, wo suche ich denn noch nach anderen Themen, die vielleicht, wo suche ich nach Gegenargumenten? Und wenn ich jetzt aber rein in, ist nicht nur YouTube, bleibe, dann werde ich immer weiter in meiner Meinung bestätigt und kommen eigentlich keine Gegenmeinungen vorgesetzt oder wenig.
Jetzt muss ich vielleicht mal ganz kurz eine Lanze aber für eigentlich meine Profession, ne? Sprechen für den Journalismus. Denn genau dafür gibt es ja eigentlich den Journalismus. Also der ist vielleicht so ein bisschen in den letzten Jahren dann ins Hintertreffen geraten, weil man auch gesagt hat, naja, ich kann mir die Informationen auch im Netz irgendwie anders holen. Aber genau diese Funktion, zwei Meinungen sich anschauen von Regierung, Opposition, Verbänden, Studierenden zu irgendeinem Thema. Genau dafür gibt es ja den Journalismus, dass man diese verschiedensten Meinungen einholt, selektiert, dann auch schon mal prüft, ist es eine Fake News oder nicht. Also man muss dazu sagen, das hervorragende Bayerische Rundfunk hat ein riesen Faktencheck-Team, um genau diese Dinge auch prüfen zu können. Also insofern, manchmal ist dann das Vertrauen auf den guten Journalismus dann auch, oder das ist eigentlich das, wofür man ja auch zahlt, wenn man ein journalistisches Produkt konsumiert. Es ist ja nicht unbedingt, dass man ein Papier in der Hand hält oder einen Online-Text nur hat, sondern wirklich auch dieses geprüfte Wissen, dass jemand journalistisch sauber gearbeitet hat.
Also die Filterfunktion von Journalismus, das passt eben auch zu dem Themenkreis, den wir gerade diskutiert haben, die Frage aus dem Chat. Es ist wahnsinnig anstrengend. Im Prinzip kann ich ja dann keiner Nachricht mehr per se vertrauen und muss ich immer nachrecherchieren. Dreimal Fragezeichen. Ja. Ja, es ist leider so. Aber ich denke, dass wir eben auch die Chance in der freiheitlichen Gesellschaft haben. Das, glaube ich, unterscheidet eben die freiheitliche Gesellschaft auch von, wie sagt man so schön euphemistisch, gelenkten Demokratien. Das, glaube ich, schon spannend, aber ich glaube, genau da muss man ansetzen. Frau Schirmmacher, beim Kennenlerngespräch habe ich Sie als Tom Cruise bezeichnet, weil ich diesen wunderbaren Film Minority Report gesehen habe, wo es nach meiner laienhaften Auffassung genau darum ging, was Sie bei diesem spannenden Projekt, das die FAU mit dem BK gemacht hat, auch passiert. Im Minority Report geht es darum, dass Polizeikops der Zukunft über Medien in dem Fall, das an künstliche Intelligenz erinnern, Verbrechen vorhersehen können dann. Also Pre-Crime hieß das damals. Und Sie haben hier eben mit KI bei der Bekämpfung von Kriminalität mitgearbeitet und geforscht daran. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was, Frau Cruise.
Also ich habe vor 2 Jahren mein Seminar gegeben und zum Thema Bildqualität verbessern. Mhm. Und da zeige ich immer gerne ein CSI-Video. Also ein CSI ist dann immer der Polizist sitzt vor dem Rechner und hat dann so ein kleines Bild. Ich glaube, das ist von so einem Oberarm aufgenommen. Und es ist total verpixelt. Also man sieht überhaupt nichts. Und er zoomt rein und zoomt rein und zoomt rein. Und irgendwann sieht man in ganz groß eine Tätowierung. Und das können sie dann natürlich nutzen, um den Verbrecher zu fassen. In der Realität ist es leider ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Vor allem jetzt, was das BKA angeht, die müssen mit verschiedenen Arten von Daten umgehen können. Und bei einer KI ist es natürlich so, also zumindest die lernbasierte, dass ich ihm sage, mein Kennzeichen sieht so aus, A, B, 1, 2, 3 und von vorne aufgenommen. Aber was passiert jetzt, wenn mein Auto irgendwie so schräg an mir vorbeifährt? Dann habe ich einen ganz anderen Blickwinkel auf dieses Kennzeichen und die KI wird dann natürlich Schwierigkeiten haben, das rauszufinden. Und ich denke, da ist dann, was wir vorhin auch schon gesagt hatten, für Routineaufgaben funktioniert es gut, aber gerade wenn ich jetzt mit Daten zu tun haben, wo ich nicht vorhersehen kann, wie die aussehen. Ich weiß nicht, vielleicht regnet es, wenn das Kennzeichen aufgenommen wurde. Vielleicht ist es Nacht, es kann Tag sein, es kann schneien. Das Auto fährt schnell oder langsam. Das heißt, ich habe so viele Variationen in meinen Daten, dass es dann natürlich auch schwieriger wird. Und da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen entfernt von. Also ganz Tom Cruise bin ich noch nicht. Ich arbeite daran.
Sehr schön. Ich bin auf das Stichwort Medienforensik auch noch getroffen. Das heißt, da werden Medien darauf untersucht, ob sie irgendwas verfälscht haben. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, muss am Ende des Tages die Einordnung dieser Ergebnisse immer noch der Mensch eben vornehmen, was mich jetzt beruhigen würde.
Ja, also jetzt zum Beispiel im Bereich Versicherung oder jetzt auch vor Gericht würde man halt dann schauen, ist dieses Bild, stimmt dieses Bild? Oder hat zum Beispiel jemand über eine Bildverarbeitungssoftware in anderen Menschen reingeschnitten. Also man kann ja mittlerweile mit Photoshop einen Menschen aus einem Foto rausschneiden und dann in ein anderes Foto reinpacken. Und das zu überprüfen, da kann man KI-Methoden nutzen. Es gibt aber auch, vor KI gab es auch noch Möglichkeiten, wie vorhin schon angedeutet, mit den Schatten. Also ich schaue mir an, ist die Beleuchtung konsistent im Bild? Aber ja, da muss der Mensch dann auch noch immer drauf schauen. Und wie zuverlässig dann KI ist und wie sehr ich das dann zum Beispiel auch später vor Gericht verwenden kann oder auch nur als Ermittlungshinweis, ist natürlich immer noch eine schwierige Fragestellung. Jetzt zum Beispiel auch in dem Graduiertenkolleg Cyberkriminalität und forensische Informatik geklärt wird. Also da treffen Juristen auf Informatiker. Und ein Bereich ist dann natürlich zu schauen, kann ich zuverlässige KI entwickeln, die jetzt für meine Strafverfolgung Bilder und Videos auswertet? Und wie muss ich den juristischen Rahmen dafür setzen? Also welche Rechte müssen da gelten und wie muss ich mit der KI umgehen?
Also da wird es dann auch hochpolitisch, das sind genau die Bereiche. Ich darf einfach mal bitten, wenn auch im Publikum Fragen sind, wir haben ein Studiomikrofon hier, bitte einfach aufzeigen, ich würde sie dann mit einbauen. Wir sind jetzt gerade ein bisschen beim pessimistischen Bereich dieser KI mit angekommen. Bei all den Fragestellungen, die eben so kommen, Misstrauen auch, geht die Maschine über den Menschen hinaus? Eine Frage war, wie bringen wir es denn unseren Kindern auch mit bei? Ja, das ist eine Bildungsaufgabe. Erstmal erkennen, dass hier eine Aufgabe zu leisten, das ist das Zentrale. Einfach deutlich zu machen, dass das natürlich super praktisch ist auf der einen Seite, wenn mir irgendein Algorithmus 20 neue Produkte, 20 neue Musikvideos zeigt. Also über diesen Bequemlichkeitsmodus ein Stück hinauszukommen und sich dann anstrengen, selbst zu hinterfragen. Das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein. Aber eigentlich auch keine neue Aufgabe, denn vor ein paar Jahren haben wir gesagt, man muss das den jungen Leuten auch bei Werbung beibringen und die verführerischen Elemente dieser Struktur mitbringen. Das ist eine Daueraufgabe im Bereich der Bildungsaufgabe. Da bin ich auch Bildungsoptimist als gelernter Lehrer, sonst wird man meistens kein Lehrer. Und da freue ich mich darauf, dass wir diese Dinge eben auch mit neuen Dingen machen können. Das sind Bildungs- und Erlebnisorte, wie eben hier dieses Deutsche Museum in Nürnberg, denke ich, auch spannend. Auch ein toller Ort zur Diskussion dann. Und natürlich kommen dann immer mal die Fragen, jeder von uns hat vermutlich Terminator gesehen, diese bösen Maschinen, die aus der Zukunft kommen. Sie haben es nicht gesehen?
Nein.
Arnold Schwarzenegger, okay, ist für ältere Filme. Aber wo Maschinen dann eben die Weltherrschaft übernehmen. Kann uns die KI auch über den Kopf wachsen, Frau Schirmacher? Gibt es da die Dystopie statt der Utopie, die negative Zukunftssicht?
Also ich persönlich denke eher nicht. Gerade jetzt beim jetzt im Bereich mit der Arbeit mit dem BKA habe ich schon gesehen, dass auch KI an ihre Grenzen stößt. Ich denke aber, dass sie für Routinearbeiten sehr wichtig sein wird, weil ich möchte jetzt keinen Menschen hinsetzen, der 10.000 Kennzeichen auswertet, die jetzt zum Beispiel jetzt auch bei irgendwelchen Parksystemen, also wenn man automatisch auf dem Parkplatz fährt, dann kann das Kennzeichen erkannt werden. In dem Szenario habe ich ja meine Situation so ein bisschen unter Kontrolle. Ich kenne meine Kamera, ich weiß den Blickwinkel. Das heißt, dafür kann das super funktionieren, denke ich. Aber über uns hinauswachsen und uns ersetzen wird es auf keinen Fall. Weil so wie Sie schon vorhin gesagt haben, den Sinn in einem Text erkennen, da sind wir noch sehr weit entfernt. Und da ist der Mensch einfach für gemacht, kommt auch Zusammenhänge zu erkennen, Texte, Emotionen zu erkennen. Und auch das Zwischenmenschliche ist natürlich eine Sache, die eine KI nicht ersetzen kann.
Herr Kaiser, da kann ich eins zu eins überleiten, weil Sie das Thema ja mit den Videos gebracht haben. Wenn es jetzt dann um diese Bilder geht, wenn es dann vor Gericht geht, auf was muss dann der Richter achten, der Staatsanwalt, der Verteidiger, wenn solche Quellen herangezogen werden? Sie haben mit diesen Bildern gearbeitet. Wo liegen da die Schlüssel zum Erkenntnisgewinn oder auch zur Missinterpretation?
Ich glaube, generell muss man einfach sehr viel kritischer auch damit umgehen, weil man eben weiß, es gibt diese Deepfakes, also Videos sogar, die manipuliert werden. Und es gibt die Manipulation bei Bildern. Also wenn ich das als Beweismittel nutzen würde und gut, ich komme jetzt aus dem journalistischen Bereich, auch da bei einer Recherche natürlich sozusagen was, um jemanden Vorwurf zu machen oder Ähnliches, dann muss ich halt auch tatsächlich genau die Mittel, die Mechanismen einsetzen, um zu schauen, ist es ein authentisches Bild oder ist es kein authentisches Bild. Also da muss ich einfach einen Step mehr gehen, als ich es früher gemacht habe. Jetzt kann ich vielleicht aber so die Anekdote, also ich war früher Redakteur bei der Nürnberger Zeitung, habe zum Teil auch im Sportbereich gearbeitet und selbst da wurde ganz früher manipuliert und es kaum entdeckt. Das gab damals noch einen ganz, ganz älteren Sportredakteur, Sportfotografen, Kurt Schmidt-Peter, ein sehr honoriger Mensch, der ja im Alter von 80 Jahren noch Fotos gemacht hat vom Sport. Und da war es manchmal so, dass der Ball einfach schon ein bisschen zu weit weg war. Das heißt, er hatte den Ball nicht mehr drauf auf den Fotos. Da hatte er daheim dann nochmal so lauter einzelne Fotos, die ausgeschnitten, wie die Bilder noch in seinem Labor entwickelt wurden und draufgeklebt. Und das war in der Nürnberger Zeitung so veröffentlicht. Also da haben wir sogar Fake-Bilder gemacht. Ich will damit nur sagen, es ist ja nicht immer nur alles ein ganz neues Phänomen, sondern jetzt haben wir halt eine andere Dimension. Und vor allem neben der anderen Dimension, wie wir was verändern, fälschen können, ist halt einfach die Verbreitung auch eine viel, viel größere. Also auch bei Fake News, wie viel Fake News gab es denn früher im Wirtshaus irgendwo am Stammtisch? Bloß da ist es halt unter den vier Stammtischbrüdern geblieben und jetzt kann ich eine Fake News einfach millionenfach teilen. Also insofern glaube ich, es kommt drauf an, jetzt gerade die Sachen wirklich ernsthaft zu checken, aber es ist jetzt kein ganz, ganz neues Phänomen.
Am Stammtisch klopft dann irgendeiner der Stammtischbrüder mal mit der Faust auf den Tisch und sagt, jetzt langt's aber mit dem dummen Dahergerede. Das fehlt natürlich dann in diesen sozialen Medien oftmals, weil man auch die Sorge vor dem Shitstorm dann hat, weil die Sorge natürlich aufsieht, wie geht man damit um, wenn man sowas mal erlebt hat, macht keinen Spaß. Aber im Endeffekt geht es ja auch ein Stück um Wertsysteme, Werthaltungen. Wie bringt man denn so einem KI-System ein Wertesystem bei? Geht das überhaupt? Und wenn ja, denn welches? Sie haben die Augenbrauen schon hochgezogen, Frau Schirmacher.
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage und die hängt auch so ein bisschen von meinen Daten ab. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich setze eine KI ein bei Bewerbungsprozessen, die meine Lebensläufe schon so ein bisschen vorsortiert. Ja, wenn ich dann hauptsächlich den weißen Mann habe, um die 40, und da wirbt sich jetzt eine schwarze Frau, dann weiß ich nicht, ob die KI überhaupt eine Chance hat, sich für die Frau zu entscheiden, auch wenn ihr Lebenslauf vielleicht gut ist. Und da muss man natürlich dann immer schauen, welche Daten hat man und da ist man ist der Mensch in der Verantwortung zu schauen, wie gehe ich mit meinen Daten um, was für Datensätze habe ich, sind die ausgeglichen, also repräsentiere ich da alle, zum Beispiel jetzt im Bewerbungsfall alle ethnischen Hintergründe, Frauen und Männer. Genau. Und da denke ich, kann man ein bisschen was über die KI machen, über die Daten, aber ich bin noch skeptisch, was das angeht, dass es dann komplett ein Wertesystem baut und das selber das lernt.
Also ein entschiedenes kommt darauf an, es kommt auf eine möglichst diverse, breite Datengrundlage an. Ja. wo wir aber dann oft auf Probleme des Rechts haben, Stichwort Datenschutz auch mitkommen. Ja. Dann. Herr Kaiser?
Naja, die Frage ist ja, was sind Werte? Also das wollen bitteschön noch wir Menschen definieren, was unsere Werte sind. Dementsprechend kann ich dann schon beibringen, ich möchte genau die und die Dinge ausgefiltert haben, ich möchte das so dargestellt haben in Textform. Aber die Werte, bitteschön, lasst uns die selber diskutieren als Menschen. Deshalb finde ich es auch so wahnsinnig wichtig, dass wir mit dem Thema, also wie hier jetzt bei den Denkräumen, aber auch generell das Thema Innovationskommunikation und auch den Diskurs mal führen in der Gesellschaft, denn wir können jetzt noch mitentscheiden, wie weit wollen wir gehen mit einer KI, wie soll die ausgeprägt sein. Die Schwierigkeit, die kommt, wenn wir es ablehnen und sagen, wir lieber mal nicht KI, das ist irgendwas Nebulöses, damit wollen wir nichts zu tun haben. Ja, kommen tut es auf jeden Fall, dann wird es uns ähnlich gehen wie mit sozialen Netzwerken, dass dann irgendwie über den Einfluss USA oder noch schlimmer China, die dann doch wieder bei uns landet und dann können wir diese Diskussion nicht mehr mitführen, dann können wir teilweise nicht mehr sagen, wir hätten es gern so ausgeprägt oder so ausgeprägt. Also nur wenn man vorne in der Spitze der Bewegung steht, haben wir eigentlich die Chance, das mitzugestalten.
Das war jetzt eine Wertung, die Sie aufgegeben haben, eine, die ich auch unterstützen würde und will ich auch nur mit dick unterstreichen. Das ist auch die Idee dieser Hightech-Agenda, die wir auf den Weg gebracht haben, dass wir eine genügend große Gruppe haben, um auch solche Wertfragen mit behandeln zu können. Auf der einen Seite eben nicht nur die maximale Profit- und Gewinnorientierung zu haben, auf der anderen Seite nicht die maximale Überwachung hinzubekommen, sondern eben auch sichtbar europäische Werte, abendländische Werte, wenn Sie so wollen, auch repräsentiert wissen, die basieren auf Diversität, auf Demokratie, auf Toleranz, auf gegenseitiges Verständnis. Das, glaube ich, ist ein zentraler Punkt, was alles so als Hintergrundmatrix in Ihren beiden Statements jetzt mit dabei war. Und deshalb, glaube ich, muss man einfach auch ein großer Player auf dem Markt sein, um solche Dinge, Entwicklungen auch aktiv mit prägen zu können. Jetzt haben wir schon viel über Lernen geredet, Frau Schirmacher. Die Katzenbildchen haben wir immer gehabt, sie machen es mit Kfz-Kennzeichen in verschiedenen Strukturen. Also wir müssen der künstlichen Intelligenz diese Daten geben, aber wie lernt so eine KI eigentlich über das Quantitative hinaus? Und kann man denn im Nachhinein überhaupt feststellen, wie so eine KI dann auch zu einem bestimmten Ergebnis kommt? Das wäre dann für die Interpretation dieser Dinge auch sehr, sehr wichtig.
Genau, also das ist eine schwierige Frage. Jetzt, ich glaube, unter dem Begriff Explainable AI im Moment auch an den Unis Forschungsthema. Die KI sucht sich, also wenn ich jetzt als Mensch jetzt ein Bild auswerte, dann versuche ich nach irgendwelchen Merkmalen zu schauen, zum Beispiel, wie ist der Lichteinfall oder sieht es jetzt eher wie ein A oder wie ein B aus, aber was die KI innen drin macht, ist schwieriger nachvollziehen. Also die sucht sich Muster, aber welche Muster sie genau gefunden hat, kann ich als Mensch schwieriger nachvollziehen. Es gibt Möglichkeiten.
Darf ich kurz nachhinhalten?
Ja.
Aber der den Algorithmus, diejenige, die den Algorithmus produziert hat und entwickelt hat, die kann das dann, hoffe ich.
Also die Person, die den Algorithmus entwickelt, hat keinen Einfluss darauf, welche Muster die KI lernt. Okay. Also es gibt unterschiedliche Arten. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte, dass Sie auf die und die Muster achten und dann werden diese Muster aus dem Bild herausgenommen, also in irgendwelchen Zahlenwerten und dann kann man daraus lernen, was für eine Entscheidung treffen. Aber es gibt auch Fälle, in denen einfach nur ein Bild als Eingabe dient und dann habe ich eine Ausgabe und was zwischen dieser Ein- und dieser Ausgabe passiert, kann ich dann schwer einschätzen. Ich kann zum Beispiel, wenn man sich jetzt vorstellt, man muss zwischen Hunden und Katzen entscheiden, dann gibt es Möglichkeiten zu schauen, auf welchen Bereich von dem Bild schaut die KI überhaupt. Also indem ich zum Beispiel einen Teil des Bildes abdecke, also wenn ich zum Beispiel die Nase von dem Tier abdecken würde, würde sich die KI immer noch für eine Katze oder für einen Hund entscheiden. Und da kann man so ein bisschen rausfinden, auf was für Bereiche im Bild achtet meine KI, welche Merkmale sind ihr wichtig, aber explizit sagen kann ich es nicht in dem Fall.
Also es kommt dann doch wieder auf den Menschen an, die Dinge auch wieder zu plausibilisieren und zu prüfen, wo es dann drin steht. Bei den Journalisten und den Texten?
Naja, im Endeffekt momentan sind wir größtenteils so weit, also wenn es um Roboterjournalismus geht, so was wir vorhin vorgelesen hatten und den kleinen Test gemacht hatten, das geht ja größtenteils noch mit Lückentexten auch, die arbeiten. Schwierig wird es natürlich dann, wenn es auch um ganze Videos geht. Also man kann sich natürlich auch Nachrichtensender komplett automatisiert vorstellen. Da kommt natürlich auch wieder rein, positiv, negativ. Sagen wir mal, man hat eine gewisse Meldung, irgendein Minister eines anderen Landes tritt zurück. Dann sucht sich die KI automatisch eine Sequenz, wie der Minister irgendwie betröppelt ist.
Anderes Land ist immer gut.
Genau, ich will jetzt nicht noch nach dem Deutschen Museum nicht nochmal in ein Fettnäpfchen treten und tritt zurück und hat dann die passenden Bilder oder auch gerade bei, das hat man aber auch in der Zeitung früher gemacht, immer wenn ein Trainer entlassen wurde, geht er irgendwie in der Zeitung die Treppen runter. Einfach um so ein bisschen Symbolkraft dann mit auszustrahlen und das kann auch automatisiert in einem ganzen Fernsehkanal letztlich enden. Da hat man nur das Problem, teilweise ein bisschen Urheberrechte, dass man die natürlich braucht dann für andere Dinge. Aber letztlich kann das sehr, sehr weit auch damit gehen dann.
Wir haben in der Chat einen spannenden Kommentar. Wieso wird KI als unkontrollierbares Monster dargestellt? Eine KI ist nur so intelligent, wie sie angelernt wird, und es ist sehr wohl vom Menschen steuerbar. Das war eigentlich genau die Grundintention, die wir jetzt die ganze Zeit mit hatten, dass wir die Vorzüge und die Nachteile auch mit darstellen, um mit diesem neuen Instrument umgehen zu lernen. Das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, der Herr Kaiser hat es vorhin gesagt, die Entwicklung wird voranschreiten. Wir können nicht die Augen zumachen und sagen, es wird an uns vorbeiziehen und alles wird gut werden. Nein, es geht genau mit diesen Dingen eben auch deutlich zu machen, dass wir diesen Trend aktiv aufgreifen wollen und dass wir die jungen Menschen vor allem auch schulen wollen in der Schule, in den Bildungseinrichtungen, an den Universitäten, um sich eben auch bewusst vor Augen zu führen, was da geht und wie diese Lebenswelt, in die sie hineinwachsen, in den nächsten Jahren geprägt sein wird. Und da muss man gegeneinander abwägen. Ich glaube, ähnliche Diskussionen gab es damals bei der Erfindung des Buchdrucks, bei der Dampfmaschine und bei vielen Technologien, wo man am Anfang erst kritisch hingeschaut hat und man einfach eine neue Art und Weise finden musste, wie geht man damit um. Und genau in dieser Phase des Ringens, auch des Kennenlernens der verschiedenen Möglichkeiten, stehen wir gerade. Und ich falls auch als Aufgabe der Wissenschaftskommunikation, auch eine politische Aufgabe, sich bewusst mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, sozusagen Agenda-Setting zu betreiben und auch deutlich zu machen, was passiert, um eben nicht auf der Stufe der Vorurteile stehen bleiben zu müssen oder zu wollen. Wie sind Sie beide denn zum Thema KI gekommen, Herr Schirmacher?
Also bei mir war es so, dass ich während der Promotion auf einer Summer School war. Also da treffen sich dann Professoren aus der ganzen Welt und Doktoranden und Studenten in Italien, auf Sizilien, war sehr schön, und reden da über KI. Und da bin ich zum ersten Mal dann mit dem Begriff maschinelles Lernen so ein bisschen warm geworden und hatte dann auch eigentlich relativ schnell auch schon Ideen, gerade jetzt, weil ich das Kennzeichenprojekt hatte, wie ich das anwenden kann und was für Möglichkeiten es mir bietet. Und man muss sagen, KI bietet einem viele Möglichkeiten. Jetzt gerade sehe ich das ja in der Kennzeichenerkennung. Und wie vorhin schon im Kommentar gesagt, ich kann das steuern. Also wenn ich mir überlege, wie gestalte ich meine Daten, auf deren Basis die KI lernt, dann das finde ich ein sehr spannendes Thema. Wie mache ich meine Daten? Wie bringe ich der KI bei, dass sie das lernt, was ich möchte? Und am Anfang war ich auch etwas skeptisch, aber und deswegen finde ich auch gerade so Runden wie hier sehr gut, wenn man dann anfängt, drüber zu reden, auch mit anderen Leuten drüber zu reden. Ich habe mit Professoren oder anderen Studenten, die vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hatten, als ich drüber geredet. Und so kann man sich da langsam an das Thema rantasten. Und ich hätte in der Schule nie gedacht, dass ich was mit Informatik mache und jetzt sitze ich hier. Also es ist möglich auf jeden Fall.
Weil ich es kann, war die Antwort auf die Frage, wo mein Künstler nicht die Schablone, sondern freihändig gezeichnet hatte. Und ich denke, dass das die Faszination ist, dass Dinge, die sich ermöglichen, wo man erfährt, dass man es kann, die werden auch ausprobiert werden. Deshalb wird man diesen Rahmen auch definieren müssen, was geht und was nicht geht, was sein kann und was nicht sein kann. Herr Kaiser, wie sind Sie zur IT gekommen? Ich kenne Sie als Journalisten zunächst mal.
Naja, tatsächlich war das Thema Medieninnovationen für mich ein ganz spannendes in verschiedensten Bereichen. Also ich habe auch zum Thema Virtual Reality geforscht, also mit einer VR-Brille, wie kann man da journalistische Inhalte transportieren? Also Medieninnovationen ist mein Thema und da spielt natürlich jetzt gerade KI mit rein. Das heißt, ich würde mich jetzt nie als KI-Professor bezeichnen, sondern das ist einfach ein Teil von Medieninnovationen und da muss man sich damit beschäftigen. Ein wichtiger Part auch für die ganze Medienbranche, sich damit zu beschäftigen, sonst geht es uns nämlich so, dass als Branche, als ganze Medienbranche, wir von anderen Playern dann in irgendeiner Form ja abgehängt werden. Also das hat ja oft die Zeitungsbranche schon sehr leidvoll erfahren, dass man immer neue Dinge, digitale Dinge dann anderen Branchen übergeben hat. Das ging mal los mit Immobilienanzeigen, die dann von Immowelt, ImmoScout ins Internet abgewandert sind, statt dass man so ein Business selber macht droht natürlich hier jetzt auch durch Automatisierung woanders anders abzuwandern, wenn klassische Verlage, Rundfunksender und so weiter das nicht mit nutzen, wobei es da durchaus auch Lichtblicke gibt und viele springen da auch an. Bayerische Rundfunk beispielsweise hat auch sogar eine KI-Richtlinie, wie man damit umgeht.
Ja, also genau diese Richtlinien finde ich auch sehr wichtig, die zu definieren, gerade in dem Graduiertenkollegen mit den Juristen zusammenarbeiten, was wie muss ich mit der KI jetzt beim Strafrecht umgehen und wie setze ich da die Rahmen? Und es ist auf jeden Fall wichtig, das zu diskutieren. Und ich finde es schön zu sehen, dass es das an den Hochschulen auch schon gemacht wird.
Ich finde es toll, dass wir eine Frage aus dem Publikum haben. Ja. Mehrere sogar. Jetzt müssen wir schauen, dass wir sie noch ein unterkriegen in der Zeit.
Pierre Leich, Lange Nacht der Wissenschaften. Ich denke auch, dass es kindisch bis albern ist, zu glauben, dass eine KI die Weltherrschaft übernehmen würde. Wobei Herr Siebler in Terminator 2 ist Schwarzenegger auf der guten Seite, muss man ja auch sagen. Aber liegt die Gefahr nicht auch auf einem ganz anderen Bereich? Es werden ja auch viele Daten über uns gesammelt. Ich persönlich bin völlig uninteressant, das ist mir völlig klar. Aber wenn mich eine KI jetzt zufällig in eine Gruppe lokalisiert von Menschen, die häufig den Arbeitsplatz wechseln und ich sitze vor einer Personalleiterin und sie sieht, ah ja, der ist zwar, der taugt vielleicht was, aber ich sehe, dass der in 6 Monaten zu 84,3% den Arbeitsplatz verlässt, dann werde ich natürlich benachteiligt sein, ohne dass ich es jemals erfahre. Und das gilt für Kreditvergabe, für Wohnungssuche, für ganz viele Bereiche im Leben, wo wir uns wahrscheinlich noch gar keine Vorstellung machen, für was das alles gelten kann. Liegt nicht darin die große Gefahr mangelnder Transparenz und möglicherweise falscher Gruppierung?
Ich würde gerne die zweite Frage ganz oben auch noch mit dazu nehmen, um Sie noch einzubinden, das war die Wortmeldung. Und wenn es geht kurz, wir haben eigentlich noch 50 Sekunden, wenn ich auf die Zeit schaue.
Ja, ich möchte das Thema Bildung nochmal aufgreifen. Und zwar ist ja die Frage, inwieweit wird die KI in der Bildungspolitik künftig berücksichtigt? Im Moment sehe ich da noch nicht viel Bewegung.
Ich darf vielleicht zur ersten Frage kurz versuchen zu antworten. Da geht es jetzt um die Definitionen. Das muss uns das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass hier Selektionsvorauswahlprozesse getroffen werden, die vielleicht nicht passend wird, genau die entscheidende Frage sein. Und beim Thema Bildung, Frau Schirmer, habe ich Sie zucken gesehen?
Ich kenne mich aktuell in der Schulpolitik nicht so aus, bin schon seit 10 Jahren nicht mehr in der Schule.
Aber es braucht unbedingt ein Fach Medienkompetenz. Bin ich fest überzeugt davon im Sinne von, ich weiß damit umzugehen, ich weiß, was steckt dahinter, denn ich glaube, das Thema Transparenz und Wissen, wie es funktioniert, ist ganz, 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 ganz wichtig. Und natürlich auch, Pierre Leichs Frage nochmal aufzugreifen, es braucht auch Regulierung natürlich auch. Und das können wir wieder machen, wenn wir proaktiv vorangehen, dann können wir regulieren, aber das können wir nicht machen, wenn was über andere Länder, irgendwelche nebulösen KIs dann zu uns kommen.
Um die geschundene Deutschlehrerseele jetzt wieder versöhnen zu können auf Ihre Antwort, ich glaube, es ist eine wesentliche Möglichkeit in allen Sprachunterrichten, bei allen Sprachen, dass wir hier genau mit diesen Dingen umgehen, diese Betrachtungen zu nehmen und zu sehen, wie wir hier eben auch durch Sprache und verschiedene Dinge auch Trends vorgeben können. Es gibt ja auch im Bericht die Möglichkeit, schon Trends vorzugeben. Sagte er, meinte er zu betonen, unterstrich und so weiter, kann man ja auch schon kommentieren, die Bereiche mit einbringen. Dieses Bewusstsein machen, denke ich, ist von entscheidender Bedeutung und dann sind wir sehr gut unterwegs. Ich freue mich, dass wir zwei so ganz spannende Diskussionspartner hier auf der Bühne hatten. Ich freue mich über viele Fragen, die aus dem Netz gekommen sind. Und danke jetzt auch ans Publikum, dass Sie hier noch mitdiskutiert haben. Wir haben die Möglichkeit, jetzt hier uns dann noch weiter mit zu beschäftigen. Ich bedanke mich an all diejenigen, die zugesehen haben an den Bildschirmen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und KI bietet großartige Möglichkeiten. Wir müssen uns dessen bewusst sein und wir müssen den Rahmen, wie wir damit umgehen wollen, mit unseren Wertesystemen definieren. Dann können wir den Trend setzen und dann sind wir zum Weg in eine sehr, sehr gute Zukunft, dass die Technik den Menschen dient und nicht umgekehrt. Alles Gute und einen schönen Abend.